Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle, die jetzt von Radio Maria mit uns verbunden sind. Christliches Leben ist Leben in Gemeinschaft. Das ist unser Thema. Zu Gast bei uns Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Früher gab es einen Slogan, der mittlerweile zwar schon abgedroschen ist, aber immer noch kursiert. Jesus ja, Kirche nein. Aber kann man überhaupt Jesus und die Kirche voneinander trennen? Biblisch ist das sicher nicht. Paulus sagt vielmehr, wisst ihr nicht, dass ihr Glieder des Leibes Christi seid? Wenn wir die Kirche, der Leib Christi sind, dann kann man nur den ganzen Christus lieben. Haupt und Glieder, Jesus und seine Kirche. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern stehen in Gemeinschaft, sei es in Familie, im Arbeitskreis oder mit den lieben Nachbarn, die uns vielleicht manchmal auf die Nerven gehen. Bei den Heiligen gibt es oft das Kriterium, das Maß der Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Heute wollen wir einmal auf diesen zentralen Aspekt unseres Glaubens sehen. Unser Thema, wie gesagt, christliches Leben ist Leben in Gemeinschaft. Dazu darf ich den Regens des Kölner Priesterseminars begrüßen, Dr. Markus Hofmann. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria.
Ich habe schon gesagt, Sie sind Regens im Priesterseminar. Wie ist das eigentlich bei Priestern? So in der Zeit der Ausbildung im Seminar, da lebt man ja so ein gewisses Gemeinschaftsleben. Und nachher in der Pfarrei ist man ja dann mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Ist das nicht für manch einen eine große Umstellung?
Ja, das ist durchaus eine Umstellung. Für manche auch ist schon die erste Umstellung, diejenige in die Gemeinschaft der Priesterkandidaten zu kommen, wenn sie etwa aus Familien stammen, wo es wenig oder keine anderen Geschwister gibt, dann ist es umso wichtiger eben auch in der Gemeinschaft, den Weg Richtung Priestertum zu gehen. Und es ist tatsächlich dann auch nochmal eine große Umstellung, wenn meistens, wenigstens die Diözesanpriester ja auch ziemlich alleine leben. Bei Ordenspriestern ist das noch einmal etwas anders. Aber das Bedürfnis und das Interesse, doch auch als Diözesan, als Weltpriester, priesterlichen Gemeinschaften beizutreten, die es ja auch für Weltpriester gibt, und dann auch Formen gemeinsamen Lebens punktuell oder auch längerfristig pflegen zu können, das ist deutlich im Wachsen begriffen.
Christliches Leben ist Leben in Gemeinschaft. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, als der Heilige Vater am 22. September dieses Jahres 2011 im Berliner Olympiastadion die Heilige Messe feierte, da griff er in seiner Predigt das Bild Jesu vom Weinstock und den Rebzweigen auf. Papst Benedikt erklärte die Worte des Herrn, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, indem er sagte, das heißt, so wie die Rebzweige mit dem Weinstock verbunden sind, so gehört ihr zu mir. Indem ihr aber zu mir gehört, gehört ihr auch zueinander. Das ist die Kirche. Diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und füreinander, die durch die Taufe begründet und in der Eucharistie von Mal zu Mal vertieft und verlebendigt wird. Soweit der Heilige Vater. Er wollte mit dieser Erklärung sicher auch auf die massive Kritik an der Kirche und die im vergangenen Jahr 2010 leider sprunghaft angestiegenen Austrittszahlen antworten. Rebe am Weinstock Christi bin ich niemals nur als Einzelner, sondern immer in der Gemeinschaft mit den anderen Rebzweigen. Kurz gesagt, ein Christ allein ist kein Christ. Am Ende seiner Predigt machte der Heilige Vater dies noch einmal ganz deutlich, indem er klarstellte, Zitat, in Christus bleiben heißt auch in der Kirche bleiben. Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen ist in den Weinstock Christus fest hineinverfügt. In Christus gehören wir zusammen. In dieser Gemeinschaft trägt er uns Und zugleich tragen wir alle Glieder sich gegenseitig. Wir halten gemeinsam Stand gegen den Sturm und geben einander Schutz. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir glauben nicht alleine. Wir glauben mit der ganzen Kirche aller Orten und Zeiten, mit der Kirche im Himmel und auf der Erde. Liebe Hörer, das Gebet, die Pflege der Innerlichkeit und die persönliche Beziehung zu Jesus, die für jedes ernsthafte Christenleben notwendig und unaufgebbar sind, diese Lebensadern, die uns mit dem göttlichen Weinstock und Freund verbinden, sie können niemals im Gegensatz zu unserer gemeinschaftlichen Verbundenheit mit den anderen Gliedern Christi stehen. Die Beziehung zum Haupt des Leibes ist ein Reichtum, der uns von unseren Brüdern und Schwestern in Christus und von den anderen Menschen um uns herum nicht isoliert und trennt, sondern welcher der Vertiefung der menschlichen und kirchlichen Gemeinschaft dient. Ein Beispiel dafür ist etwa die heilige Katharina von Siena. Als große Mystikerin und Jesus-Liebende, der sich Christus in ganz außergewöhnlicher Weise persönlich mitgeteilt hat, wollte sie sich doch bereits seit ihrer Kindheit für das Heil der Menschen einsetzen. Sie fragte sich, wie und in welcher Gemeinschaft sie dies tun solle. Die Antwort erhält Katharina in einem Traum, in welchem ihr klar wird, zu welcher Art von Gemeinschaft und Gemeinschaftsleben sie berufen ist. Der selige Raimund von Capua, ihr Beichtvater, Seelenführer und erster Biograf, berichtet: Es schien Katharina im Traum, sie sähe viele heilige Väter und Ordensstifter versammelt, unter ihnen auch den heiligen Dominikus. Alle, die da versammelt waren, forderten sie auf, einen Orden zu wählen, um in ihm ein heiligeres Leben zu führen als bisher und eine Arbeit zu leisten, die Gott noch lieber wäre. Ohne einen Augenblick zu zögern, richtete sie ihre Augen auf den heiligen Dominikus und schritt auf ihn zu, während er mit einem Schwesternkleid auf dem Arm ihr entgegenkam. Das Kleid war das Gewand der Bußschwestern des heiligen Dominikus, die damals in Siena zahlreich waren. Soweit Raimund von Capua. Diese ehelos lebenden Frauen wohnten in ihren Familien, trafen sich aber regelmäßig zu Gottesdiensten und Versammlungen in einer Kapelle der Kirche San Domenico, die dem heiligen Dominikus geweiht war. Katharina, die so eng vertrauten Umgang mit Jesus Christus pflegte, die von ihm selbst unterrichtet und auf vielfache Weise beschenkt wurde, wollte trotzdem zu dieser Gemeinschaft gehören, in der Kontemplation, also betrachtendes Leben und aktiver Einsatz zugunsten der Mitmenschen verbunden wurden. Die damals erst 16-jährige Katharina hatte enorme Schwierigkeiten zu überwinden, in diesen Kreis, zu dem eigentlich keine Mädchen oder junge Frauen gehörten, doch aufgenommen zu werden. Eine ihre jugendliche Schönheit entstellende Krankheit kam ihr dabei zu Hilfe. Weil sie so nicht von übermäßiger Schönheit war und die Abgesandten der Bußschwestern, sie wurden auch Mantellatinnen genannt, die Reife ihres Geistes erkannten, durfte sie trotz ihrer Jugend der Gemeinschaft beitreten. Wenn wir das hören, klingt das heute im Zeitalter des Jugendlichkeits, des Schönheits- und des Wellnesswahns fast wie eine Ohrfeige in das Gesicht des Zeitgeistes. Es sind nach menschlichen Maßstäben schon seltsame Wege, die Gott seine Kinder führt, um ihnen solche Wünsche zu erfüllen. Aber wenn Gott solche seltsamen Wege geht, wenn dieser Weg zum Leben in Gemeinschaft so merkwürdige Züge aufweist, die uns aufhorchen und aufmerken lassen, dann heißt das doch gleichzeitig, das ist wirklich etwas Merkwürdiges, etwas, was uns aufmerksam macht. Hier hat Gott im Leben und durch das Leben der heiligen Katharina ein Ausrufezeichen gesetzt, das wir beachten sollten. Der Mensch ist ja von seiner Natur her, von der Schöpfung, wie Gott sie geordnet hat, ein Gemeinschaftswesen. Mit den Worten des weisen Griechen Aristoteles, der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein Lebewesen, das sich dadurch auszeichnet, gemeinschaftsfähig zu sein. Nicht ohne Grund geht der Mensch, jeder einzelne Mensch, in der Ordnung der von Gott geschaffenen Natur aus der Gemeinschaft von Mann und Frau hervor. Kein Mensch ist ein in sich selbst abgeschlossenes System. Keiner kann aus sich oder für sich ganz allein leben und eine Robinson-Crusoe-Existenz führen. Ohne die Sorge anderer wäre kein Neugeborenes überlebensfähig und auch für die gesunde Entwicklung eines Kindes sowie eines Heranwachsenden später ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen notwendig. Eine der härtesten Strafen für Gefangene ist es darum, wenn sie längere Zeit in Einzelhaft leben müssen, wie dies etwa der vietnamesische Bekennerbischof François Phan Tho An 9 Jahre hindurch hat erleiden müssen. Der Mensch lebt in denen, die er liebt, in denen, von denen er lebt und für die er da ist. Der Mensch ist in seinem tiefsten Wesen aus Beziehung kommend und auf Beziehung angelegt. Und er hat sein Leben, er hat sich nur in der Weise der Beziehung. Ich allein bin, wenn ich es ganz tief betrachte, gar nicht ich, sondern ich brauche das Du und ich werde am anderen ich selbst. Wahrhaft Mensch sein heißt, in der Beziehung der Liebe, des Von und Für stehen. Selbst die alten Wüstenväter oder die Kartäuser, die sehr zurückgezogen leben, verstehen sich nicht als isolierte Individualisten, sondern die Wüstenväter hatten und die Kartäuser haben bis heute ihre festgelegten Zeiten für das gemeinschaftliche Gebet. An erster Stelle die Heilige Messe und auch bestimmte Mahlzeiten, etwa sonntags, zu denen sie zusammenkommen. Heute, wo Individualismus, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sehr stark betont werden und in der Rangfolge der Werte einen sehr hohen Platz einnehmen, wo trotz wachsender Mobilität und immer mehr Freizeit gleichzeitig die Vereinsamung so vieler Menschen drastisch zunimmt, heute ist es umso wichtiger, den Wert und die Bedeutung echter Gemeinschaft zu erkennen und durch die eigene Lebenspraxis als Christ zu fördern. Das 4. Kapitel des großen programmatischen Schreibens, das der selige Papst Johannes Paul II. Für das 3. Jahrtausend formuliert hat, es trägt den Titel Novo Millennio Ineunte, am Beginn des neuen Jahrtausends. Das 4. Kapitel trägt die Überschrift Eine Zukunft der Liebe. Und es handelt zum größten Teil von dem, was der große selige Papst in Nummer 43 dieses Schreibens nennt, eine Spiritualität der Gemeinschaft. Im Folgenden möchte ich in Anlehnung an dieses Schreiben einige Gedanken vortragen. Es ist bemerkenswert, wie ausführlich und detailliert Johannes Paul II. Auf dieses Thema eingeht. In nicht weniger als 9 Abschnitten behandelt er diesen Gedanken unmittelbar und zieht in den folgenden Absätzen noch weitere Gedanken und Folgerungen daraus. Er stützt sich dabei auf die Heilige Schrift und stellt seine gesamten Ausführungen unter die Worte Jesu aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums: Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Liebe Hörer, wenn wir Christus lieben, wenn wir sein Antlitz wirklich betrachtet haben, dann erkennen wir in ihm eine doppelte Offenheit, an der es auch für uns Maß zu nehmen gilt. Eine Offenheit nach oben zum himmlischen Vater und eine Offenheit zu den Menschen und da an erster Stelle zu seinen Jüngern. Die Gemeinschaft der Jünger untereinander ist nicht einfach das Ergebnis eines soziologischen Prozesses nach dem Motto: Wer gleiche Motive und Ziele hat, der kann mehr erreichen, wenn er sich zusammentut. Gemeinsam sind wir stark. Nein, Johannes Paul II. Erinnert in Novo Millennio in Eunte Nummer 42 an die Grundlage der Communio, der kirchlichen Gemeinschaft, wenn er dort schreibt: Die Gemeinschaft ist Frucht und sichtbarer Ausdruck jener Liebe, die aus dem Herzen des ewigen Vaters entspringt und durch den Geist, den uns Jesus schenkt, in uns ausgegossen wird, um aus uns allen ein Herz und eine Seele zu machen. Hier verweist uns der Heilige Vater auf die Grundlage und auf die eigentliche Quelle jeder echten Gemeinschaft und somit auch auf den Grund, warum der Mensch eigentlich so sehr auf Gemeinschaft hin angelegt ist. Johannes Paul verweist auf das Geheimnis des innergöttlichen Lebens, auf die heiligste Dreifaltigkeit, nach deren Bild und Gleichnis der Mensch ja geschaffen ist. Denken wir an die Worte des göttlichen Schöpfers im ersten Kapitel der Heiligen Schrift, Genesis 1,26, wo es heißt: Lasst uns den Menschen machen. Das ist ein sicher zunächst noch verborgener, aber durchaus ernstzunehmender Hinweis auf die Dreifaltigkeit. So hat ein großer Teil der christlichen Schriftauslegung diese Stelle verstanden. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, das heißt als Person, als jemand erstens mit der Freiheit des Willens, zweitens mit einer reflexiven Erkenntnis, die sich selbst erkennen kann, und drittens als jemand, der in personale Gemeinschaft mit anderen Personen treten kann.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um das Thema: Christliches Leben ist Leben in Gemeinschaft. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags von Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörer, wir sagten vorhin, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, als Person, als jemand mit freiem Willen, mit einer Erkenntnis, die auf sich selbst schauen kann, und drittens als jemand, der in Gemeinschaft mit anderen Personen treten kann. Im Katechismus der katholischen Kirche Nummer 356 finden wir ein Zitat der heiligen Katharina von Siena, das uns tiefer oder auch auf andere Weise in diese Grundlegung führt. Da heißt es: Was war der Grund, weshalb du, Gott, den Menschen zu einer so großen Würde erhoben hast? Die unschätzbare Liebe, mit der du dein Geschöpf in dir selbst angeblickt und dich in es verliebt hast, denn du hast es aus Liebe erschaffen, aus Liebe hast du ihm eine Natur gegeben, die an dir, dem ewigen Gut, Freude zu empfinden vermag. Ende des Zitats. Freude an Gott empfinden, das heißt in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm treten. Das ist die tiefste Sehnsucht unseres Herzens und die Erfüllung all unserer Sehnsüchte. Weil ich als Mensch aber immer in Beziehung zu anderen Menschen stehe, weil ich nie nur ich allein, separat von den anderen bin, darum gehört in die Gemeinschaft mit Gott notwendig immer auch die Beziehung zu den anderen. Bestimmte Beziehungen zu anderen Menschen kann ich ja nie tatsächlich rückgängig machen oder ganz aufheben. So bleibe ich immer der Sohn meiner Eltern. Ganz gleich, ob der Kontakt gerade gut oder weniger gut ist. Ganz gleich, ob meine Eltern noch leben oder schon verstorben sind. Ähnlich bleibe ich immer in einer Beziehung zu meinen Geschwistern und anderen Verwandten, selbst dann, wenn diese Beziehung nicht sehr lebendig, nicht positiv geformt sein sollte. Nach der Taufe bleibe ich immer in einer unauslöschlichen Beziehung zur Gemeinschaft der Kirche, selbst wenn ich aus ihr austreten würde. In Frankreich gibt es den Versuch von Katholiken, die sich von der Kirche getrennt haben, ihren Taufeintrag im Taufregister löschen zu lassen. Sie klagen dies vor zivilen Gerichten ein. In erster Instanz wurde vor kurzem entschieden, dass der Taufeintrag im Taufbuch tatsächlich getilgt werden soll. Unabhängig vom weiteren Ausgang des zivilen Gerichtsverfahrens können wir sagen, von der Sache selbst her geht das nicht. Denn mit der Taufe wurde der Seele des Täuflings das unauslöschliche Siegel, der Charakter indelebilis, verliehen. Das bedeutet, dass in der Taufe dem Menschen eine Prägung verliehen wird, die nie mehr und durch nichts aufgehoben werden kann. Der Getaufte wird nämlich Bruder bzw. Schwester Jesu Christi und damit Kind Gottes. Gleichzeitig wird der Getaufte damit Mitglied der Familie Gottes, der Kirche. Die Aufnahme in diese Familie ist etwas völlig anderes als der Beitritt zu einem Verein, aus dem ich auch immer wieder austreten kann. Familiäre Bindungen sind von anderer, viel tiefer gehender, die ganze Person formender und prägender Qualität. Als lebendige Glieder der Kirche sind wir dazu berufen, wie das Zweite Vatikanische Konzil im ersten Artikel der dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, sagt, Zitat, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit zu sein. Ende des Zitats. Wegen dieser Bestimmung der Kirche ruft Papst Johannes Paul II. In Novo Millennio Eneunte dazu auf, die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft zu machen. Das gehört zum Plan Gottes und das entspricht auch den richtigen Erwartungen der Welt an die Kirche. Vor der Frage, was heißt das denn praktisch, was muss ich dafür tun, kommt die Förderung einer Spiritualität der Gemeinschaft. Eine Spiritualität der Gemeinschaft, so Johannes Paul II. Weiter, heißt, den Blick des Herzens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt. Seit der Taufe sind wir ein Heiligtum der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und solange wir Gottes Gegenwart nicht durch eine schwere Sünde aus unserer Seele vertrieben haben, ist der dreifaltige Gott in uns anwesend. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt dazu in Nummer 260, schon jetzt sind wir dazu berufen, eine Wohnstätte der heiligsten Dreifaltigkeit zu sein. Der Herr sagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Liebe Hörer, im Katechismus findet sich auch das folgende Gebet der französischen Karmelitin Elisabeth von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Sie starb 1906 in Dijon. Und in diesem Gebet heißt es: O mein Gott, Dreifaltiger, stille meine Seele, bilde deinen Himmel aus ihr, deine Geliebte bleibe und den Ort deiner Ruhe. Nie will ich dich dort allein lassen, sondern als Ganze anwesend sein, ganz wach im Glauben, ganz Anbetung, ganz Hingabe an dein erschaffendes Wirken. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Spiritualität der Gemeinschaft heißt weiter, das Licht der Allerheiligsten Dreifaltigkeit auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahrnehmen. Das gilt für alle Menschen, die ja nach dem Bild des dreifaltigen Gottes geschaffen und zur Gemeinschaft mit ihm berufen sind. Auch für den Obdachlosen, sogar für den islamischen Fundamentalisten und den ungetauften Mitbürger aus den östlichen Bundesländern. Diese Haltung hat etwa die selige Mutter Teresa von Kalkutta beispielhaft vorgelebt. Oder auch der französische Katholik Raoul Follerot, von Beruf Journalist und Schriftsteller, der sich zusammen mit seiner Frau Madeleine seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts weltweit der Aussätzigen angenommen hat. Er kam einmal in ein Lager von Aussätzigen. Der Direktor führte seine Frau und ihn durch dieses Lager. Eine Kranke namens Stella wurde ihnen als interessanter Fall vorgestellt. Raoul reichte ihr die Hand, aber blitzschnell versteckte Stella ihre Hände hinter dem Rücken. Verboten, sagte sie. Der Direktor war geniert. Darauf fragte ihn Raoul: Ist es auch verboten, die Aussätzigen zu umarmen? Verlegen antwortete der Direktor: Dieser Fall ist in unseren Regeln nicht vorgesehen. Also ist es erlaubt, stellte Raoul fest. Herzlich umarmte er die leprakranke Frau. Das war wie ein Signal. Alle Kranken wollten ihn umarmen. Immer wieder sagte Raoul Follerot: Ich bin kein Arzt, ich kann sie nicht heilen. Ich kann sie nur lieben, denn auch sie sind Kinder Gottes. Dieser Mann reiste über 1 Million Kilometer, um die Aussätzigen auf der ganzen Welt zu besuchen und ihnen zu helfen. Allein hätte er das nicht geschafft. Bei seiner goldenen Hochzeit 1975 sagte er: Das größte Glück meines Lebens ist meine Frau. Ich habe nie eine Reise ohne sie unternommen. Sie begleitete mich auf alle Leprastationen. Wäre ich allein gekommen, hätten die Aussätzigen gedacht: Da kommt ein Beamter, ein Neugieriger, ein Eindringling. Nein, da kam ein Ehepaar mit ausgestreckten Händen. Meine Frau interessierte sich gleich für die Kinder. Da lächelten die Mütter. Und als die Männer ihre Frauen lächeln sahen, kamen auch sie. Dieses Lob des katholischen Journalisten für seine Frau führt uns zum zweiten Aspekt einer Spiritualität der Gemeinschaft, wie sie der selige Johannes Paul II. Vorstellt. Die Fähigkeit, den Bruder und die Schwester im Glauben, in der tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen. Das heißt, es geht hier um einen, der sehr tief zu mir gehört, denn der andere Christ ist jemand, der am gleichen göttlichen Weinstock angebunden, mit ihm lebendig verbunden ist und dessen Freuden und Leiden ich als Christ in besonderer Weise teilen, dessen Wünsche ich erahnen und dessen Bedürfnissen ich mich annehmen soll. Der andere Christ ist wirklich zutiefst mein Bruder, meine Schwester, denen ich immer in freundschaftlicher und geschwisterlicher Haltung gegenübertreten soll. Liebe Zuhörer, Kardinal Meißner, der heutige Erzbischof von Köln, war bis 1988, also noch zu den Zeiten der DDR, Bischof der damals geteilten Stadt Berlin und davor Weihbischof in Erfurt. Wenn er in der ostdeutschen Diaspora Jugendlichen das Sakrament der Firmung spendete, dann fragte er die Firmkandidaten manchmal, wie viel weitere Katholiken oder Christen in ihrer Schulklasse noch da seien. Oft war die Antwort, ich bin der einzige Katholik, außer mir gibt es noch ein oder zwei evangelische Christen, sonst keinen. Kardinal Meißner gab dann den Rat, suche dir wenigstens noch einen anderen Getauften in der Klasse oder in der Schule. Dann seid ihr schon zu zweit und du bist nicht mehr allein. Dann gilt auch für euch das Wort Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Liebe Christen, hier wird deutlich, es geht nicht darum, Kraftakte der Zuwendung zum Übernächsten zu machen, sondern ganz konkret den Bruder bzw. die Schwester anzunehmen, die meinen Lebensweg kreuzen. Ich selbst durfte dies als Zeuge in sehr eindrucksvoller Weise 1993 erfahren, als ich das erste Mal an einem Weltjugendtag teilnahm, damals in Denver in den USA, am Fuße der Rocky Mountains. Nach der Abschlussmesse in Denver mit dem Heiligen Vater, an der mehr als 500.000 Jugendliche teilgenommen hatten, musste unsere deutsche Gruppe, die aus insgesamt rund 800 Teilnehmern bestand, nachmittags auf jeden Fall noch mit den insgesamt 16 Bussen aufbrechen, um rechtzeitig in das etwa 1000 Kilometer östlicher gelegene St. Louis zu kommen, wo wir die nächste Übernachtungsstation hatten. Leider fehlten zwei Mädchen und konnten auch bis zum späten Nachmittag nicht gefunden werden. So hatten die Verantwortlichen keine andere Wahl, als dennoch loszufahren, weil wir es sonst nie mehr rechtzeitig bis zu unseren Heimflügen in New York geschafft hätten. Wir kamen also nach etwa 15 Stunden ziemlich müde und erschöpft in St. Louis an und wollten dann nach einer kurzen Erfrischung gemeinsam die Heilige Messe feiern. Wie groß war unser Erstaunen, als unmittelbar vor Beginn der Heiligen Messe unsere zwei vermissten Teilnehmerinnen zu uns stießen. Sie erzählten uns voller Freude, als wir gestern Nachmittag völlig niedergeschlagen, ja weinend am Rande des Feldes standen, wo die Abschlussmesse zu Ende gegangen war, da hielt auf einmal ein junger Amerikaner mit seinem Auto bei uns an und fragte, was wir denn hätten. Wir erklärten, dass wir unsere deutsche Gruppe verpasst hatten und die nächste Station unserer Gruppe in St. Louis sei, 1000 Kilometer entfernt. Da bot dieser Mann, der ebenfalls am Weltjugendtag teilgenommen hatte, uns an, dass er uns zu euch bringen würde. Wir fragten, ob er denn in diese Richtung fahre und dort vielleicht geschäftlich zu tun hätte oder Angehörige besuchen wolle. Nein, hatte er nicht. Aber er brachte uns trotzdem eigens hierhin und muss jetzt gleich nach der Heiligen Messe die ganze Strecke mit seinem Auto wieder zurückfahren. Wir waren natürlich alle mächtig beeindruckt von dieser überaus großzügigen Haltung. Sicher ist das ein Extremfall, aber nichts anderes als ein Ernstnehmen der christlichen Geschwisterlichkeit. Denn was uns hier erstaunt und beeindruckt, liebe Christen, hätten wir doch sicher für unsere leiblichen Schwestern und Brüder getan, wenn eine entsprechende Notsituation vorgelegen hätte. Spiritualität der Gemeinschaft. Dazu zählt Johannes Paul II. Auch die Fähigkeit, vor allem das Positive im anderen zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu schätzen. Das, was mein Bruder, meine Schwester an Fähigkeiten und Talenten besitzt, ist nicht nur ein Geschenk für den anderen, sondern auch ein Geschenk an mich. Das, was zur Kritik am anderen reizt, besonders an denen, mit denen wir regelmäßig umgehen, das springt uns gewöhnlich sehr schnell ins Auge. Aber kein Mensch ist doch nur und vollkommen schlecht. Jeder hat auch eine oder zumeist mehrere gute Seiten. Diese zu sehen, ist sehr wichtig. Auch wenn ich das nicht unbedingt jedes Mal ausdrücklich lobend erwähnen muss, aber doch immer wieder tun kann. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Das ist bis heute einer der Lieblingssätze jenes Priesters, den wir als Seminaristen im Priesterseminar hier in Köln hatten, als ich auf dem Weg zum Priestertum war. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Er umarmt uns auch mit dem Guten im Anderen, dem wir begegnen. Der weise Sokrates gibt den Rat, wenn du über einen anderen Menschen sprichst, dann frage dich zunächst, ob das, was du zu sagen hast, durch die drei Siebe passt. Durch das Sieb der Wahrheit, durch das Sieb der Güte und durch das Sieb der Notwendigkeit. Und wenn das, was du sagen willst, nicht durch diese drei Siebe passt, dann schweige. Und manchmal werden wir Zeugen, dass schlecht über Dritte gesprochen wird, gerade auch in der Kirche. Es wäre gut, wenn wir dann nicht in diesen Chor mit einstimmen, sondern das vielleicht wenige, oft aber doch auch reichlicher vorhandene Positive suchen, das Gute, das es immer zu entdecken gilt. Wir könnten einmal eine Art Danksagungslitanei zusammenstellen, worin wir all das Gute in anderen Menschen zusammentragen, das wir als Geschenk Gottes an uns verstehen können. Indem wir etwa beten: Danke, gütiger Gott, dass jener Freund, jene Freundin so mutig auf mich zugegangen sind und mich auf eine geistliche Gemeinschaft und Gruppe aufmerksam gemacht haben, die mir weiterhilft. Danke, dass du dem Arzt, der mich operiert hat, eine so große chirurgische Fähigkeit verliehen hast. Danke, dass dieser oder jener Lehrer, Professor oder Ausbilder seinen Stoff so gut erklärt hat, dass sogar ich es verstanden habe. Danke, dass diese Nachbarin oder jener Kollege ein so lebenslustiger Mensch ist, der meinen Alltag immer wieder aufhält und so weiter. Als letztes Merkmal einer Spiritualität der Gemeinschaft wird in Novo Millennio Eneunte schließlich die Bereitschaft aufgezählt, dem Bruder Platz machen zu können, indem einer des anderen Last trägt. Das heißt, den egoistischen Versuchungen zu widerstehen, die Rivalität, Karrieredenken, Misstrauen und Eifersüchteleien erzeugen. Wie viele Ordenskonvente, wie viele Pfarrhäuser und Kaplaneien, wie viele kirchliche Gruppen und Gremien und erst recht außerkirchliche Gemeinschaften kranken an diesem Phänomen. Bei allem Engagement zugunsten einer guten Sache oder auch bei allem Einsatz für das Reich Gottes geht es doch sehr oft auch oder sogar an erster Stelle um das eigene Ich, um ein Überflügeln anderer, um ein besser Dastehen. Ein heute für viele Menschen vorbildgebender Bischof bekannte einmal vor Priesterkandidaten: Als ich vor vielen Jahren selbst Seminarist war, da gab es einen anderen Kandidaten, der ganz offensichtlich einen größeren Eifer an den Tag legte als ich selbst. Das hat mich mächtig gewurmt. Inzwischen habe ich erkannt, ich hätte mich nicht ärgern, sondern darüber freuen sollen. Soweit das Bekenntnis dieses Bischofs. Auch in diesem Fall zeigt sich, das Gute im Andern, seine Leistungen und Erfolge kann und darf ich als Geschenke auch für mich betrachten. Wenn zum Beispiel eine andere als meine eigene Ordensgemeinschaft Nachwuchs hat oder wenn eine Pfarrei in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird, zu der ich nicht gehöre, dann habe ich dennoch Grund, mich mitzufreuen. Denn das ist eine Frucht, an der wir im Corpus Christi Mysticum, in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern Christi, am Leib Christi Anteil erhalten. Ich sollte nicht denken, schade, dass dies bei jenen erfolgreich ist, dass diese junge Frau, dieser junge Mann nicht zu unserer Gemeinschaft gekommen ist. Innerhalb derjenigen christlichen Gemeinschaft, die meine geistliche Heimat darstellt, sollte ich bereit sein, besonders großzügig die Last des anderen mitzutragen oder mir auch helfen zu lassen bei der Last, die ich zu tragen habe. Nur dann kann die Gemeinschaft das erfüllen, wozu sie unter anderem dienen soll: Halt in Leiden und Krankheit und in allen Prüfungen des Lebens zu geben. Denken wir an Christus auf dem Kreuzweg. Er wollte sich von Simon von Cyrene helfen lassen, wohl auch, um uns allen ein Beispiel zu geben. Lass dir helfen bei der Last, die dir auferlegt ist. Kein Christ hat die Berufung zum Einzelkämpfer erhalten. Vae soli, unus Christianus, nullus Christianus. Wehe dem, der allein steht. Ein einziger Christ allein ist kein Christ, sagt der christliche Autor Tertullian schon Ende des 2. Jahrhunderts. Besonders wichtig ist dies für diejenigen, die ehelos leben. Auch als eheloser Christ brauche ich die Gemeinschaft. Vieles, was Gott mir geben will und für mich bereithält, wird er mir nur durch die Gemeinschaft mit anderen geben, die aus dem gleichen Geist leben wie ich. Ich bin kein Single im soziologischen Sinn, sondern auch für mich gilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Jesus weiß darum und gibt mir deswegen, weil ich um seinetwillen auf die Gründung einer eigenen Familie verzichtet habe, eine andere geistliche Familie. Inwieweit die äußere Zugehörigkeit zu ihr innerlich mit Leben erfüllt wird, inwieweit diese Familie die anderen Mitglieder und mich tragen kann, hängt entscheidend mit davon ab, ob ich bereit bin, diese Spiritualität der Gemeinschaft und auch den besonderen Geist, das Charisma einer bestimmten Gruppe zu leben. Oft ist es nichts anderes als Stolz, wenn ich auf eigene Faust versuche, meinen Weg als Christ allein zu gehen. Aber auch mich fragt der himmlische Vater, und zwar nicht nur am jüngsten Tag, sondern auch heute Abend: Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester, die ich dir anvertraut habe? Vielleicht können wir am Ende dieses geistlichen Vortrags, liebe Schwestern und Brüder, einen konkreten Vorsatz für uns fassen, jeder für sich. Ein Vorschlag lautet: Ich nehme mir vor, an jedem Tag der Woche für einen bestimmten Bruder, für eine bestimmte Schwester in Christus, für ein Mitglied der Familie Gottes, das ich kenne, zu beten. Ich kann das Gebet dadurch wertvoller machen, dass ich für diesen Mitchristen dann auch die kleinen Unbehaglichkeiten des betreffenden Tages aufopfere. Also Ja zu ihnen sage, wenn sie auftreten, und das Unangenehme dem himmlischen Vater als Gabe hinhalte, die er mit dem Opfer Christi am Kreuz vereinen und dadurch unendlich wertvoll machen möge. Ich kenne zum Beispiel eine alleinstehende Frau, die in genau dieser Weise für ihren Pfarrer betet und opfert. Sie weiß, dass dieser Priester viel Gebet nötig hat, und sie unterstützt ihn auf diese Weise mit einem sehr großzügigen und geschwisterlich liebenden Herzen. Liebe Mitchristen, das ist eine praktische, unspektakuläre, aber wirksame Möglichkeit zum Aufbau einer Spiritualität der Gemeinschaft und damit zum Aufbau der Kirche beizutragen. In der eingangs erwähnten Predigt unseres Heiligen Vaters, Benedikt XVI. Im Berliner Olympiastadion, zitiert er gegen Ende seiner Betrachtung über den Weinstock und die Rebzweige den heiligen Augustinus, der gesagt hat: In dem Maß, wie einer die Kirche liebt, hat er den Heiligen Geist. Der Papst, der in diesem Jahr 2011 eigens nach Deutschland gekommen ist, um uns im Glauben und in der Treue zu Christus sowie der Kirche zu stärken. Er sagte weiter: Die Kirche ist uns Unterpfand des göttlichen Lebens und Vermittlerin der Früchte, von denen das Gleichnis des Weinstocks spricht. So ist die Kirche das schönste Geschenk Gottes. Mit der Kirche und in der Kirche dürfen wir allen Menschen verkünden, dass Christus die Quelle des Lebens ist. Liebe Schwestern und Brüder, so Papst Benedikt dann ganz am Ende seiner Predigt in Berlin, das wünsche ich euch allen, uns allen, dass ihr immer tiefer die Freude entdeckt, in der Kirche mit all ihren Nöten und Dunkelheiten mit Christus verbunden zu sein. Diesem Wunsch des Heiligen Vaters, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich heute sehr gerne für Sie und uns anschließen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie haben heute einen Vortrag von Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln gehört. Christliches Leben ist Leben in Gemeinschaft. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, das ist möglich. Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen. Rufen Sie einfach an beim CD-Dienst unter der 08323 9675 120. Das ist eine deutsche Nummer, wenn Sie aus Südtirol anrufen, die 0049 nicht vergessen, dann die 8323 9675 120. Für alle, die Internetzugang haben, Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org und dort unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt, sich die Sendung einfach herunterladen. Für Sie ist dieser Service kostenlos. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns durch eine Spende unterstützen, damit wir diesen Dienst auch aufrechterhalten können. Herr Regens, Ihnen herzlichen Dank für diesen Vortrag. Dürfen wir Sie um den Segen bitten, dass wir diese Impulse auch umsetzen können?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des seligen Papstes Johannes Pauls II. Und aller Engel und Heiligen, segne, erleuchte und stärke euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute auch Ihnen.
Vielen Dank und Gottes Segen für Sie und alle Hörerinnen und Hörer.
Dankeschön. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.